Professor Trelawneys Vorhersage. Mindestens eine Woche lang schwelgte Harry im Glück. Selbst der Himmel schien ihren Pokalsieg zu feiern. Der Juni brach an, die Wolken verzogen sich und es wurde schwül. Und alle hatten nur noch Lust, über die Wiesen zu schlendern und sich mit ein paar Krügen eiskalten Kürbissafts ins Gras zu flätzen. Hin und wieder konnte man vielleicht eine Partie Koboldstein spielen oder dem Riesenkraken zusehen, wie er traumverloren durch den See kraulte. Doch es ging nicht. Die Prüfungen standen bevor. Und anstatt draußen zu faulenzen, mussten die Schüler im Schloss bleiben und sich die Hirne zermartern, während durch die offenen Fenster verlockend die sommerlichen Lüfte hereinwehten. Selbst Fred und George Weasley hatte man arbeiten sehen. Bald würden sie den ersten Zack, Zauberergrad schaffen. Percy bereitete sich auf den Utz, unheimlich toller Zauberer, vor, den höchsten Abschluss, den Hogwarts zu bieten hatte. Da Percy sich beim Zaubereiministerium bewerben wollte, brauchte er die besten Noten. Er wurde zusehends fuchsiger und brummte jedem schwere Strafen auf, der die abendliche Ruhe im Gemeinschaftsraum störte. Nur eine Schülerin hatte noch mehr Bammel vor den Prüfungen, und das war Hermine. Harry und Ron hatten es längst aufgegeben, sie zu fragen, wie sie es schaffte, mehrere Fächer gleichzeitig zu belegen. Doch als sie ihre Liste mit den Prüfungsterminen sahen, konnten sie sich nicht mehr zurückhalten. In der ersten Spalte hieß es: Montag, 9 Uhr Arithmetik, 9 Uhr Verwandlung, Mittagessen. 13 Uhr Zauberkunst, 13 Uhr alte Runen. Hermine, sagte Ron behutsam, weil sie in den vergangenen Tagen gern explodierte, wenn man sie unterbrach. Bist du sicher, dass du diese Prüfungszeiten richtig abgeschrieben hast?
Was? Ja, stimmt doch alles.
Hat es irgendeinen Sinn, dich zu fragen, wie du in zwei Prüfungen zugleich sitzen willst? Fragte Harry.
Nein. Hat einer von euch mein Numerologie und Grammatik herumliegen sehen?
Ach ja, ich wollte im Bett noch ein wenig lesen und hab's mir ausgeliehen, sagte Ron, wenn auch recht leise.
Hermine kramte unter ihren vielen Pergamentstapeln nach dem Buch. In diesem Moment raschelte es am Fenster und Hedwig flatterte mit einer Nachricht im Schnabel herein.
Von Hagrid. Die Berufungsverhandlung von Seidenschnabel findet am 8. Juni statt, sagte Harry.
Das ist doch unser letzter Prüfungstag.
Sie kommen dafür eigens her. Jemand vom Zaubereiministerium und ein Henker.
Hermine blickte verdutzt auf.
Sie bringen den Henker mit zur Berufung? Das klingt doch, als hätten Sie schon alles entschieden.
Ja, allerdings.
Das können Sie nicht machen, heulte Ron. Ich habe Ewigkeiten gebraucht, um für Hagrid diese Wälzer durchzuarbeiten. Das können Sie einfach nicht abtun.
Doch Harry hatte das schreckliche Gefühl, dass der Ausschuss für die Beseitigung gefährlicher Geschöpfe die Sache bereits entschieden hatte, ganz so, wie Mr. Malfoy es wollte. Draco, seit dem Triumph der Gryffindors im Quidditch auffallend kleinlaut, schien in den folgenden Tagen wieder ganz das alte Großmaul zu werden. Nach hämischen Bemerkungen zu schließen, die Harry mithörte, war sich Malfoy sicher, dass Seidenschnabel hingerichtet würde, und er war offenbar höchst zufrieden mit sich, weil er selbst alles angezettelt hatte. Bei solchen Gelegenheiten konnte sich Harry nur mit Mühe davon abhalten, es Hermine nachzutun und Malfoy ein paar Ohrfeigen zu verpassen. Und das Schlimmste war, dass sie weder Zeit noch Gelegenheit hatten, Hagrid zu besuchen. Denn die strengen neuen Sicherheitsregeln waren nicht aufgehoben worden. Und Harry traute sich nicht, seinen Tarnumhang aus dem Geheimgang unter der einäugigen Hexe zu holen. Die Prüfungswoche begann, und eine unnatürliche Stille breitete sich im Schloss aus. Montag um die Mittagszeit kamen die Drittklässler aus Verwandlung. Ausgelaugt und mit bleichen Gesichtern verglichen sie ihre Ergebnisse und klagten, wie schwer die Aufgaben diesmal gewesen seien. Zum Beispiel mussten sie eine Teekanne in eine Schildkröte verwandeln. Hermine ärgerte sie alle, weil sie sich darüber aufregte, dass ihre Schildkröte eher wie eine Kröte ausgesehen habe, worüber die anderen mehr als froh gewesen wären.
Meine hatte den Schnabel der Teekanne als Schwanz, ein Albtraum war das. Sollten die Schildkröten eigentlich Dampf auspusten? Meiner hatte diese chinesische Porzellanmalerei auf dem Schild. Glaubt ihr, sie ziehen mir dafür Punkte ab?
Dann, nach einem hastigen Mittagessen, ging es gleich wieder nach oben zur Prüfung in Zauberkunst. Hermine hatte recht gehabt. Professor Flitwick prüfte sie tatsächlich in Aufmunterungszaubern. Harry, nervös wie er war, trieb es ein wenig zu weit. Ron, sein Partner, fing aufgedreht an zu lachen und konnte sich nicht mehr einkriegen, so dass man ihn schließlich zum Abkühlen in ein ruhiges Zimmer bringen musste, bevor er selbst die Prüfung ablegen konnte. Nach dem Abendessen kehrten sie rasch zurück in ihren Gemeinschaftsraum, nicht etwa um sich zu entspannen, sondern um für Pflege magischer Geschöpfe, Zaubertränke und Astronomie zu büffeln. Hagrid nahm die Prüfung am nächsten Morgen mit ausgesprochen besorgter Miene ab. Mit dem Herzen schien er ganz woanders zu sein. Er hatte für die Klasse einen großen Zuber frischer Flupperwürmer vorbereitet und erklärte ihnen, wenn sie die Prüfung bestehen wollten, müssten die Würmer nach einer Stunde immer noch am Leben sein. Da Flupperwürmer am besten gedient, wenn man sie vollkommen in Ruhe ließ, war das die leichteste Prüfung ihres Lebens. Und zudem hatten Harry, Ron und Hermine genug Zeit, um mit Hagrid zu sprechen.
»Schnäbelchen ist ein wenig trübselig. Ist jetzt schon so lange eingesperrt. Aber was soll man machen? Übermorgen wissen wir es. So oder so.«
Am selben Nachmittag hatten sie Zaubertränke, und das war schlichtweg eine Katastrophe. Harry konnte tun, was er wollte. Er schaffte es einfach nicht, sein Verwirrungselixier einzudicken. Snape beobachtete ihn mit heimtückischem Vergnügen. Und bevor er weiterging, machte er einen Kringel auf sein Blatt, der verdächtig wie eine Sechs aussah. Um Mitternacht war Astronomie dran, oben auf dem höchsten Turm. Geschichte der Zauberei war Mittwochmorgen, und Harry kritzelte alles hin, was Florian Fortescue ihm je über die mittelalterliche Hexenverfolgung erzählt hatte, während er sich in diesem stickigen Klassenzimmer nichts sehnlicher wünschte, als einen Becher von Fortescues Kokosnusseis vor sich stehen zu haben. Mittwochnachmittag war die Prüfung in Kräuterkunde, in den Gewächshäusern unter der glühend heißen Sonne. Dann ging es mit sonnenverbrannten Nacken sofort zurück in den Gemeinschaftsraum, wo sie sehnsüchtig schon an Freitagnachmittag dachten, wenn alles vorbei sein würde. Die vorletzte Prüfung am Donnerstagmorgen war Verteidigung gegen die dunklen Künste. Professor Lupin hatte die ungewöhnlichste Aufgabe von allen vorbereitet, eine Art Hindernisrennen draußen in der Sonne. Sie mussten durch einen tiefen Tümpel stapfen, in dem ein Grindelow lauerte, eine Reihe von Erdlöchern voller Rotkappen überqueren, durch ein sumpfiges Feld waten und dabei die irreführenden Wegangaben eines Hinkepunks missachten. Und schließlich in einen alten Schrankkoffer klettern und sich mit einem neuen Irrwicht herumschlagen. »Hervorragend, Harry«, murmelte Lupin, als Harry grinsend aus dem Koffer stieg. »Volle Punktzahl!« Mit freudig geröteten Wangen blieb Harry noch eine Weile, um Ron und Hermine zuzusehen. Ron kam gut voran, bis er auf den Hinkepunk traf, der es schaffte, ihn so zu verwehren, dass er hüfthoch im Morast versank. Hermine gelang alles tadellos, bis sie zum Koffer mit dem Irrwicht kam. Nach einer Minute im Innern platzte sie schreiend heraus. »Hermine«, sagte Lupin verblüfft, »was ist denn los?
Professor McGonagall! Sie sagt, ich sei überall durchgerasselt!«
Es dauerte eine Weile, bis Hermine sich wieder gefangen hatte. Unterwegs zurück zum Schloss kicherte Ron immer noch ein wenig über ihren Irrwicht. Doch angesichts dessen, was sie oben am Portal erwartete, kam es nicht zum Streit. Dort stand Cornelius Fudge. Leicht schwitzend in seinem Nadelstreifenumhang und spähte über das Land. Er stutzte, als er Harry erkannte.
»Hallo, Harry«, sagte er. »Du kommst von einer Prüfung, nicht wahr? Hast es bald geschafft?«
»Ja«, sagte Harry. Hermine und Ron, die noch nie mit dem Zaubereiminister gesprochen hatten, hielten sich verlegen im Hintergrund.
»Schöner Tag. Ein Jammer. Wirklich ein Jammer.«
Er seufzte tief und sah zu Harry hinunter.
»Ich bin wegen einer unangenehmen Aufgabe hier, Harry. Der Ausschuss für die Beseitigung gefährlicher Geschöpfe braucht einen Zeugen für die Hinrichtung eines verrückten Hippogreifs. Da ich ohnehin in Hogwarts vorbeischauen musste, um mich in Sachen Black umzutun, wurde ich gebeten, einzuspringen.
»Soll das heißen, die Berufungsverhandlung ist schon vorbei?« warf Ron ein und trat einen Schritt vor.
»Nein, nein, sie ist für heute Nachmittag angesetzt«, sagte Fudge und sah Ron neugierig an.
»Dann werden Sie ja vielleicht keine Hinrichtung bezeugen müssen. Der Hippogreif könnte ja freigesprochen werden.«
Bevor Fudge antworten konnte, traten hinter ihm zwei Zauberer durch das Schlossportal. Der eine war so steinalt, dass er vor ihren Augen zu verwittern schien. Der andere war groß und rüstig und hatte einen dünnen, schwarzen Schnurrbart. Harry vermutete, dass sie zum Ausschuss für die Beseitigung gefährlicher Geschöpfe gehörten, denn der steinalte Zauberer spähte hinüber zu Hagrids Hütte und sagte mit dünner Stimme,
»Meine Güte, ich werd langsam zu alt für diese Geschichten. Es ist doch schon zwei, nicht wahr, Fudge?«
Der Mann mit dem schwarzen Schnurrbart nestelte an seinem Gürtel. Harry sah näher hin und erkannte jetzt, dass er mit seinem breiten Daumen an der schimmernden Klinge eines Balls entlang fuhr. Ron öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch Hermine stieß ihm heftig in die Rippen und nickte mit dem Kopf zum Eingang.
»Warum hast du mich aufgehalten?« sagte Ron wütend, als sie zum Mittagessen in die große Halle traten. »Hast du die beiden gesehen? Die haben ja schon das Beil bereit. Das ist doch nicht fair.«
»Ron, dein Dad arbeitet im Ministerium. Da kannst du doch nicht so mit seinem Chef reden. Wenn Hagrid diesmal die Nerven behält und seine Sache richtig vertritt, können sie Seidenschnabel auf keinen Fall töten.«
Doch Harry war klar, dass Hermine nicht wirklich an ihre eigenen Worte glaubte. Die anderen Schüler um sie herum schwatzten und lachten und freuten sich auf den Nachmittag, wenn alles vorbei sein würde. Doch Harry, Ron und Hermine waren sehr besorgt wegen Hagrid und Seidenschnabel und hatten keine Lust, sich dem Getümmel anzuschließen. Harry und Ron hatten ihre letzte Prüfung in Wahrsagen, Hermine in Muggelkunde. Sie gingen zusammen die Marmortreppe hoch, oben verabschiedete sie sich und Harry und Ron stiegen weiter bis in den 7. Stock, wo schon einige aus ihrer Klasse auf der Wendeltreppe zu Professor Trelawneys Zimmer saßen und sich in letzter Minute noch abfragten. Die beiden setzten sich zu Neville.
»Sie will uns alle einzeln drannehmen.«
Auf seinem Schoß lag Entnebelung der Zukunft, das Kapitel über Kristallkugeln aufgeschlagen.
»Hat einer von euch jemals irgendwas in einer Kristallkugel gesehen?«
»Null«, sagte Ron beiläufig.
Immer wieder sah er auf die Uhr. Harry wusste, dass er die Minuten bis zum Beginn von Seidenschnabels Verhandlung zählte. Die Warteschlange vor dem Klassenzimmer wurde nur mählich kürzer. Jeden, der die silberne Leiter herabstieg, löcherten sie mit gezischelten Fragen.
»Was wollte sie wissen? War's schwer?«
Doch keiner mochte etwas sagen.
»Sie meint, sie wisse aus der Kristallkugel, dass mir was Furchtbares passieren wird, wenn ich es verrate«, sagte Neville, als er die Leiter zu Harry und Ron herunterkletterte, die unten warteten.
»Das macht sie geschickt«, schnaubte Ron. »Weißt du, allmählich glaube ich, dass Hermine recht hatte«, er wies mit dem Daumen nach unten. »Sie ist nichts weiter als eine olle Schwindlerin.«
»Stimmt«, sagte Harry und sah jetzt selbst auf die Uhr. Inzwischen war es zwei.
»Wenn sie sich nur beeilen würde.«
Parvati kam glühend vor Stolz die Leiter herunter.
»Sie sagt, ich hätte alles, was eine wahre Seherin braucht«, verkündete sie Harry und Ron. »Ich habe ja so viel gesehen. Also, viel Glück!«
Und sie kletterte die Wendeltreppe hinunter, wo Lavender auf sie wartete.
»Ronald Weasley«, sagte die vertraute, rauchige Stimme über ihren Köpfen.
Ron zog eine Grimasse, kletterte die silberne Leiter hoch und verschwand. Jetzt war nur noch Harry übrig. Er setzte sich mit dem Rücken an der Wand auf den Boden und lauschte dem Summen einer Fliege am sonnendurchfluteten Fenster. In Gedanken war er drüben am Waldrand bei Hagrid. Endlich, nach 20 Minuten, erschienen Rons große Füße auf der Leiter.
»Wie ist es gelaufen?«, fragte Harry und stand auf.
»Bescheuert. Hab überhaupt nichts gesehen, also hab ich was erfunden. Glaub aber nicht, dass sie richtig überzeugt war.«
»Wir treffen uns im Gemeinschaftsraum«, murmelte Harry.
Und schon rief Professor Trelawney,
»Harry Potter!«
Im Turmzimmer war es stickiger denn je. Die Vorhänge waren zugezogen, das Feuer loderte, und die süßlichen Dünste ließen Harry husten.
Er stolperte durch das Gewirr von Stühlen und Tischen hinüber zu Professor Trelawney, die vor einer großen Kristallkugel saß.
»Guten Tag, mein Lieber. Wenn Sie so nett wären, in die Kugel zu schauen, lassen Sie sich ruhig Zeit. Und dann sagen Sie mir, was Sie sehen.«
Harry beugte sich über die Kristallkugel und starrte hinein. Mit aller Kraft suchte er nach etwas anderem als dem weißen Nebelgewaber, doch nichts geschah.
»Nun, was sehen Sie?«
Die Hitze überwältigte ihn, und der parfümierte Rauch, der vom Feuer herüberwaberte, stach ihm in die Nase. Er dachte an Ron und beschloss, es ihm gleich zu tun.
»Eine dunkle Gestalt? Wem ähnelt sie? Denken Sie mal nach.«
Harry ließ die Gedanken schweifen, und sie landeten bei Seidenschnabel.
»Einem Hippogreif?«
»Tatsächlich«, flüsterte Professor Trelawney und kritzelte eifrig Notizen auf das Blatt Pergament auf ihren Knien.
»Mein Lieber, gewiss sehen Sie, wie dieser Streit des armen Hagrid mit dem Zaubereiministerium ausgeht. Sehen Sie genauer hin. Hat der Hippogreif denn noch seinen Kopf?«
»Ja«, sagte Harry nachdrücklich.
»Sind Sie sicher? Sind Sie ganz sicher, mein Lieber? Sehen Sie nicht vielleicht doch, wie er sich auf der Erde windet und eine dunkle Gestalt über ihm die Axt erhebt?«
»Nein«, sagte Harry, und allmählich wurde ihm schlecht.
»Kein Blut? Kein weinender Hagrid?«
»Nein«, sagte Harry noch einmal und wünschte sich nichts sehnlicher, als endlich aus diesem stickigen Zimmer zu entkommen.
»Er sieht gut aus. Er fliegt davon.«
Professor Trelawney seufzte.
»Nun, mein Lieber, ich denke, wir belassen es dabei. Ein wenig enttäuschend, aber sicher haben Sie Ihr Bestes getan.«
Erleichtert stand Harry auf, griff nach seiner Tasche und wandte sich zum Gehen. Doch plötzlich ertönte eine laute, rüde Stimme hinter ihm.
»Es wird heute Nacht geschehen!«
Harry wirbelte herum. Professor Trelawney war in ihrem Lehnstuhl erstarrt, mit schielendem Blick und offenem Mund.
»Wie bitte?«
sagte Harry. Doch Professor Trelawney schien ihn nicht zu hören. Ihre Augen fingen an zu kullern. Harry packte die Angst. Sie sah aus, als würde sie gleich einen Anfall kriegen. Er überlegte, ob er in den Krankenflügel laufen sollte, zögerte, und dann sprach Professor Trelawney erneut mit derselben rüden Stimme, ganz ungewohnt aus ihrem Mund.
»Der schwarze Lord ist einsam, von Freunden und Anhängern verlassen. Sein Knecht lag 12 Jahre in Ketten. Heute Nacht vor der 12. Stunde wird der Knecht die Ketten abwerfen und sich auf den Weg zu seinem Meister machen. Mit seiner Hilfe wird der schwarze Lord erneut die Macht ergreifen und schrecklicher herrschen denn je. Heute Nacht vor der 12. Stunde wird der Knecht sich auf den Weg machen, zurück zu seinem Meister.«
Professor Trelawneys Kopf sackte auf die Brust. Sie machte ein grunzendes Geräusch. Harry stand da und starrte sie an. Dann ganz plötzlich zuckte ihr Kopf in die Höhe.
»Tut mir ja so leid, mein Junge, die Hitze, Sie wissen. Oh, ich muss kurz eingedöst sein.«
Harry starrte sie unverwandt an.
»Stimmt irgendwas nicht, mein Lieber? Sie haben mir eben gesagt, dass der schwarze Lord wiederkommen wird, dass sein Knecht zu ihm zurückkehrt.«
Professor Trelawney schien aufrichtig perplex.
»Der schwarze Lord? Ehe dessen Name nicht genannt werden darf, mein lieber Junge, darüber macht man keine Witze. Wiederkommen? Also hören Sie mal,
aber Sie haben es eben gesagt. Sie sagten, der schwarze Lord,
ich glaube auch, Sie sind kurz weggedöst, mein Lieber.
Ich würde mir natürlich nie anmaßen, etwas so Unsinniges vorauszusagen.« Gedankenversunken stieg Harry die Leiter und die Wendeltreppe hinunter. Hatte er eine echte Vorhersage von Professor Trelawney gehört? Oder wollte sie die Prüfung nur nach ihrem Geschmack beschließen, mit etwas, das mächtig Eindruck hinterließ? 5 Minuten später, als er an den Sicherheitstrollen vor dem Gryffindor-Turm vorbeihastete, klangen ihm ihre Worte noch immer in den Ohren. Viele kamen ihm entgegen, lachend und scherzend und befreit auf dem Weg hinaus vors Schloss, um sich ein wenig in die Sonne zu legen. Als er durch das Porträtloch in den Gemeinschaftsraum stieg, war fast keiner mehr da. Drüben in einer Ecke allerdings hockten Ron und Hermine.
»Professor Trelawney hat mir eben gesagt...«
Doch beim Anblick ihrer Gesichter stockte ihm die Stimme.
»Seidenschnabel hat verloren. Das hier kam gerade von Hagrid.«
Diesmal war Hagrids Nachricht trocken. Keine Träne hatte das Blatt benetzt, doch seine Hand hatte offenbar dermaßen gezittert, dass die Notiz kaum leserlich war.
»Berufung verloren. Sie richten ihn bei Sonnenuntergang hin. Ihr könnt nichts mehr tun. Kommt nicht runter. Ich will nicht, dass ihr es mit ansieht, Hagrid.«
»Wir müssen hin. Wir können ihn nicht alleine rumhocken und auf den Henker warten lassen.«
»Sonnenuntergang«, sagte Ron und starrte mit glasigem Blick aus dem Fenster. »Das erlauben sie uns nie. Und dir schon gar nicht, Harry.«
Harry ließ den Kopf in die Hände sinken und überlegte.
»Wenn ich nur den Tarnumhang hätte.«
»Wo ist er?« fragte Hermine.
Harry erklärte ihr, dass er ihn im Geheimgang unter der einäugigen Hexe versteckt hatte.
»Wenn Snape mich noch mal in dieser Ecke trifft, sitze ich wirklich in der Patsche.«
»Das stimmt. Wenn er dich sieht...«
»Oh, wie geht diese Hexenbuckel noch mal auf?«
»Du tippst dagegen und sagst Dissendium, aber...«
Hermine wartete nicht, bis er ausgeredet hatte. Mit großen Schritten durchquerte sie das Zimmer, klappte das Bild der fetten Dame zur Seite und verschwand.
»Sie geht da nicht etwa hin und holt den Umhang«, sagte Ron und starrte ihr mit offenem Mund nach.
Genau das tat Hermine. Eine halbe Stunde später kam sie zurück mit dem sorgfältig gefalteten silbrigen Tarnumhang unter ihrem eigenen Umhang verborgen.
»Hermine, ich weiß nicht, was seit neuestem in dich gefahren ist. Erst vermöbelst du Malfoy, dann marschierst du bei Professor Trelawney einfach aus dem Unterricht.«
Offensichtlich fühlte Hermine sich geschmeichelt.
Wie alle anderen gingen sie zum Abendessen, doch sie kehrten danach nicht in den Turm zurück.
Harry hatte den Umhang unter seinem eigenen versteckt. Er musste die Arme verschränkt halten, um das Bündel zu verbergen. Sie huschten in eine leere Kammer neben der Eingangshalle und lauschten, bis sie sicher waren, dass keiner mehr draußen war. Ein letztes Pärchen eilte durch die Halle und eine Tür knallte zu. Hermine steckte den Kopf durch den Türspalt.
»Gut, keiner mehr da. Unter den Umhang!«
Eng aneinander geschmiegt, damit sie alle unter den Tarnumhang passten, durchquerten sie auf 10 Spitzen die große Halle und stiegen die steinernen Stufen zum Schlossgelände hinunter. Schon versank die Sonne hinter dem verbotenen Wald und tauchte die Baumspitzen in Gold. Vor Hagrids Hütte angelangt, klopften sie. Er brauchte eine Weile, um sich zu rühren. Dann trat er vor die Tür und schaute sich fahlgesichtig und zitternd nach seinem Besucher um.
»Wir sind's«, zischte Harry. »Wir tragen den Tarnumhang. Lass uns rein, dann können wir ihn ablegen.«
»Ihr hättet nicht kommen sollen«,
flüsterte Hagrid, trat aber zurück und sie gingen hinein. Rasch schloss Hagrid die Tür und Harry zog den Umhang herunter. Hagrid weinte nicht und er warf sich auch keinem von ihnen um den Hals. Er sah aus wie jemand, der nicht weiß, wo er ist oder was er tut. Diese Hilflosigkeit war noch schlimmer mit anzusehen als Tränen.
»Wollt ihr einen Tee?«
sagte er. Mit zitternden Pranken langte er nach dem Kessel.
»Wo ist Seidenschnabel, Hagrid?«
»Ich habe ihn rausgebracht. Er ist hinter meinem Kürbisbeet an der Leine. Dachte, er sollte noch mal Bäume sehen und... ein wenig frische Luft schnappen, bevor...«
Hagrids Hand zitterte so heftig, dass ihm der Milchkrug entglitt und auf dem Boden zerschellte.
»Ich mach das schon, Hagrid.«
»Da ist noch einer im Schrank«,
sagte Hagrid, setzte sich und wischte sich mit dem Ärmel die Stirn. Harry warf Ron einen Blick zu, den dieser mit hoffnungsleeren Augen erwiderte.
kann man denn gar nichts mehr machen, Hagrid?« fragte Harry jetzt wild entschlossen und setzte sich neben ihn. »Dumbledore...«
»Er hat's doch versucht, aber er hat nicht die Macht, das Urteil zu ändern. Er hat den Leuten vom Ausschuss erklärt, dass sein Schnabel in Ordnung ist, aber die haben doch Angst. Ihr kennt Lucius Malfoy. Die hat sie bedroht, vermute ich mal, und der Henker McNair ist ein alter Kumpel von Malfoy. Aber es wird schnell und sauber gehen. Und ich werde bei ihm sein.«
Hagrid schluckte. Sein Blick huschte durch die Hütte, als suchte er verzweifelt nach einem Fetzen Hoffnung oder Trost.
»Dumbledore will auch dabei sein, wenn es passiert. Hat mir heute Morgen geschrieben. Er will bei mir sein. Großartiger Mensch, Dumbledore.«
Hermine, die in Hagrids Schrank nach einem anderen Milchkrug gesucht hatte, ließ einen leisen, rasch erstickten Schluchzer hören. Mit dem Krug in der Hand richtete sie sich auf. »Wir bleiben bei dir, Hagrid.«
»Ihr müsst zurück ins Schloss. Ich habe euch doch gesagt, ich will nicht, dass ihr zuseht. Und ihr solltet ohnehin nicht hier unten sein, wenn Fudge und Dumbledore euch hier finden, Harry. Dann kriegt ihr gewaltigen Ärger.«
Stumme Tränen rannen nun an Hermines Wangen hinunter. Doch sie werkelte am Teekessel herum, um sie vor Hagrid zu verbergen. Dann langte sie nach der Milchflasche, um die Kanne zu füllen, und stieß einen spitzen Schrei aus.
»Ron! Das gibt's doch nicht! Es ist Krätze!«
Ron starrte sie mit aufgerissenem Mund an.
»Was redest denn du da?«
Hermine trug die Milchkanne hinüber zum Tisch und stellte sie auf den Kopf. Mit einem panischen Quieken und verzweifelt mit den Beinchen krabbelnd, um wieder in die Kanne zu kommen, kam Krätze auf den Tisch gekullert.
»Krätze! Krätze, was machst denn du hier?«
Er packte die widerspenstige Ratte und hielt sie ins Licht. Krätze sah schrecklich aus. Er war dünner als je, dicke Haarbüschel waren ihm ausgefallen und hatten große, kahle Stellen hinterlassen. Er wand sich in Rons Hand, als ob er verzweifelt das Weite suchte.
»Ist schon gut, Krätze«, sagte Ron, »keine Katzen, keiner hier will dir was antun.«
Plötzlich stand Hagrid auf und spähte durch das Fenster. Sein wettergegerbtes Gesicht hatte die Farbe vom Pergament angenommen.
»Sie kommen.«
Harry, Ron und Hermine wirbelten herum. In der Ferne sahen sie ein paar Männer die Schlosstreppe herunterkommen. Voran ging Albus Dumbledore, dessen silberner Bart in der untergehenden Sonne schimmerte. Ihm nach trottete Cornelius Fudge. Dann folgten das tattrige alte Ausschussmitglied und McNair, der Henker.
»Ihr müsst gehen. Sie dürfen euch hier nicht finden. Verschwindet jetzt schnell.«
Ron stopfte Krätze in seine Tasche und Hermine nahm den Umhang hoch.
»Ich lasse euch hinten raus.«
Sie folgten ihm durch die Tür in seinen Garten. Harry kam alles seltsam unwirklich vor, und das umso mehr, als er ein paar Meter entfernt Seidenschnabel sah, den Hagrid an den Zaun um sein Kürbisbeet gebunden hatte. Seidenschnabel schien zu wissen, dass etwas geschehen würde. Er warf den Kopf hin und her und scharrte nervös auf der Erde.
»Ist schon gut, Schnäbelchen. Es ist alles gut. Geht jetzt. Sputet euch.«
Doch sie rührten sich nicht.
»Hagrid, wir können nicht einfach... Wir sagen ihnen, was wirklich passiert ist. Sie dürfen ihn nicht umbringen.«
»Geht. Ist alles schon schlimm genug. Da müsst ihr nicht auch noch Ärger kriegen.«
Sie hatten keine Wahl. Als Hermine den Umhang über Harry und Ron warf, hörten sie Stimmen vor der Hütte. Hagrid sah auf die Stelle, wo sie eben verschwunden waren.
»Geht schnell und lauscht nicht.«
Jemand klopfte an seine Tür und er ging rasch in die Hütte. Langsam wie in Grauen erfüllter Trance schlichen sich Harry, Ron und Hermine leise um Hagrids Hütte herum. Als sie auf der anderen Seite waren, fiel die Vordertür mit einem scharfen Knall ins Schloss.
»Beeilen wir uns bitte. Ich kann das nicht sehen. Ich kann es nicht ertragen«, flüsterte Hermine.
Sie gingen den Rasenhang zum Schloss hoch. Die Sonne versank jetzt schnell am Horizont. Der Himmel hatte ein klares, mit purpurnen Schleiern durchzogenes Grau angenommen, doch im Westen glühte es rubinrot. Ron blieb wie angewurzelt stehen.
»Oh, bitte, Ron,
Es ist Krätze. Gibt einfach keine Ruhe.
Ron hatte sich gebückt und versuchte, Krätze in der Tasche zu halten, doch die Ratte hatte rasende Angst gepackt. Mit ihrem Quieken, sich windend und kratzend, versuchte sie, die Zähne in Rons Hand zu versenken.
»Krätze, ich bin's, Ron, du Dummkopf!« zischte Ron.
Hinter ihnen ging eine Tür auf und sie hörten Männerstimmen.
Oh, »Ron, bitte geht mir weiter, Sie tun's jetzt!«
»Gut, Krätze, bleib hier!«
Sie gingen weiter. Harry und Hermine versuchten nicht, auf die Stimmen hinter ihnen zu hören. Wieder erstarrte Ron.
»Ich kann sie nicht mehr festhalten.
Krätze, halt's Maul, die hören uns doch!«
Die Ratte quiekte spitz, doch nicht laut genug, um die Geräusche zu überdecken, die von Hagrids Garten herüberwehten. Zunächst gab es ein Gewirr undeutlicher Männerstimmen, dann trat Stille ein. Und dann, ohne Warnung, hörten sie das unmissverständliche Surren und den dumpfen Aufschlag einer Axt. Hermine wankte.
»Sie haben es wirklich getan. Ich kann es nicht fassen. Sie haben es getan.«